Hallo und herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Ich bin Ilonka und heute ist der 10. Juli. Weiter geht's in unserer täglichen Bibellese. Schön, dass ihr dabei seid und heute auch wieder reinhört. Wir lesen aus der Übersetzung Gute Nachricht Bibel und das Copyright liegt bei der Deutschen Bibelgesellschaft. Und ich werde euch die einzelnen Stellen direkt vorher angeben und wünsche euch ganz viel Freude und Segen beim Zuhören. Wir lesen aus dem ersten Buch Chronik, Kapitel 9, Vers 1 bis Kapitel 11, Vers 9. Die Bewohner Jerusalems nach der Verbannung. So wurde ganz Israel nach seinen Sippen erfasst und im amtlichen Verzeichnis der Könige von Israel aufgeschrieben. Weil die Bewohner des Königreichs Juda sich von Gott abgewandt hatten, wurden sie nach Babylonien in die Verbannung geführt. Die ersten, die von dort zurückkehrten und sich wieder auf ihrem Erbbesitz in Juda ansiedelten, waren Leute aus dem Volk, sowie Priester, Leviten und Tempeldiener. Damals ließen sich in Jerusalem folgende Leute aus den Stämmen Juda, Benjamin, Ephraim und Manasse nieder. Aus dem Stamm Juda: Uttai, der Sohn Amihuds. Er stammt über Omri, Imri und Bani von Judas Sohn Peres ab. Von den Nachkommen von Judas Sohn Schela: Asaja, der Erstgeborene, und seine Söhne. Von den Nachkommen von Judas Sohn Serach: Jeuel. Zusammen mit ihren Brüdern waren es 690. Aus dem Stamm Benjamin: Salu, der Sohn Meschulams. Seine weiteren Vorfahren waren Hodavja und Senua. Jibnea, der Sohn Jerohams. Ela, der Sohn von Usi und Enkel von Michri. Meschulam, der Sohn von Shephatja. Seine weiteren Vorfahren waren Reguel und Jibnia. Zusammen mit ihren Brüdern und nach ihren Sippen waren es 956 Sippenoberhäupter. Von den Priestern: Jedaja, Jojarib, Jachin, Asaja, der Sohn von Hilkia, das Oberhaupt des Tempels. Seine weiteren Vorfahren waren Meschulam, Zadok, Merajot und Ahitub. Adaja, der Sohn Jerohams, seine weiteren Vorfahren waren Paschur und Malkia. Masai, der Sohn Adiels, seine weiteren Vorfahren waren Jachsera, Meschulam, Meschilemot und Immer. Zusammen mit ihren Brüdern waren es 1760 Sippenoberhäupter, alle befähigt zum Dienst im Haus Gottes. Von den Leviten: Shemaja von der Gruppe Merari, seine Vorfahren waren Hashub, Asrikam und Hashabja. Bakbaka, Heresh, Galal und Matanja, der Sohn von Micha und Enkel von Sichri, einem Nachkommen Asafs. Abda, der Sohn von Shamua und Enkel von Galal, ein Nachkomme Jedutuns. Berechja, der Sohn von Asa und Enkel von Elkana, der früher in den Siedlungen von Netopha gewohnt hatte. Dazu die Torwächter: Shallum, Akkub, Talmon und Ahiman. Ihr Oberhaupt war Shallum. Seine Sippe bewacht bis zum heutigen Tag das Königstor auf der Ostseite. Ihre Vorfahren waren beim Zug durch die Wüste die Torwächter im Lager der Leviten gewesen. Auch den Dienst als Wächter am Eingang des heiligen Zeltes versahen Shallum und die Männer seiner Sippe, sämtlich Nachkommen Korachs. Shallum stammte über Kore und Abiasaph von Korach ab. Ihre Vorfahren hatten in der Wüste den Eingang zum Lager des Herrn bewacht. Pinhas, der Sohn Eleasas, war ihr Oberhaupt gewesen, der Herr gedenke seiner. Sichaja, der Sohn von Meschelemja, war Torhüter am Eingang des heiligen Zeltes. Insgesamt waren es 212, die zu Torwächtern ausgewählt worden waren. Die Torwächter waren in ihren Dörfern in das Sippenverzeichnis eingetragen worden. David und der Prophet Samuel hatten sie in ihr Amt eingesetzt. Sie und ihre Söhne standen Wache an den Eingangstoren zum heiligen Zelt und später zum Tempel des Herrn. Die Wachen waren nach den vier Himmelsrichtungen aufgestellt, nach Osten, Westen, Norden und Süden. Die Männer wohnten in ihren Dörfern und mussten jeweils für 7 Tage zum Dienst erscheinen, wenn sie an der Reihe waren. Nur die 4 obersten Wächter, auch sie Leviten, waren ständig im Dienst. Zu ihren Aufgaben gehörte die Aufsicht über die Vorratsräume und die Schatzkammern des Tempels. Sie blieben auch über Nacht im Tempelbereich, denn sie mussten Wache halten und jeden Morgen die Tore aufschließen. Andere Leviten waren verantwortlich für die Geräte, die beim Gottesdienst gebraucht wurden. Sie trugen sie abgezählt hinein und nach Gebrauch wieder hinaus. Wieder andere waren zuständig für die sonstigen Geräte und heiligen Gefäße und verantwortlich für das Mehl, den Wein, das Olivenöl, den Weihrauch und die Duftstoffe für das Salböl. Die Herstellung des Salböls aus diesen Stoffen war jedoch Aufgabe der Priester. Der Levit Matitja, der erstgeborene Sohn des Korach-Nachkommens Schallum, hatte ständig dafür zu sorgen, dass das Backwerk für die Speiseopfer hergestellt wurde. Für die geweihten Brote, die jeden Sabbat aufgelegt werden müssen, waren einige ihrer Stammesbrüder von den Nachkommen Kehats zuständig. Die levitischen Sippen, die für den Gesang am Tempel verantwortlich waren, wohnten in den Kammern am Tempel. Sie waren von aller anderen Arbeit befreit, weil sie Tag und Nacht zu ihrem Dienst bereit sein mussten. Alle die genannten Sippenoberhäupter, die nach ihrer Abstammung zu den Leviten gehörten, wohnten damals in Jerusalem. Vorfahren und Nachkommen König Sauls. In Gibeon wohnte Jehiel, der Stammvater dieser Stadt. Seine Frau hieß Maacha. Sein erstgeborener Sohn war Abdon, die weiteren Söhne waren Zur, Kish, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Achjo, Secha und Miklot. Miklot hatte einen Sohn namens Shima. Auch sie ließen sich wie ihre Stammesbrüder in Jerusalem nieder. Der Sohn Ners war Abner, der Sohn von Kish aber war Saul. Die Söhne Sauls waren Jonathan, Malkischua, Abinadab und Eschbal. Jonathans Sohn war Merib-Baal und dessen Sohn Micha. Die Söhne von Micha waren Piton, Melech, Tachrea und Ahas. Der Sohn von Ahas hieß Joada und dessen Söhne waren Alemet, Asmavet und Simri. Der Sohn von Simri war Moza. Und als weitere Nachkommen in dieser Linie folgten Bina, Rephaja, Elasa und Azel. Azel hatte 6 Söhne, Asrikam, Bochru, Jishmael, Sheaja, Obadja und Hanan. Sauls Ende. Im Gilboa-Gebirge kam es zwischen Israel und den Philistern zur Schlacht. Die Männer Israels mussten fliehen, viele wurden von den Feinden niedergemacht. Die Philister verfolgten Saul und seine Söhne Jonathan, Abinadab und Malkischua. Die 3 Söhne fanden dabei den Tod. Um Saul selbst entbrannte ein heftiger Kampf. Als die Bogenschützen ihn entdeckten und auf ihn anlegten, zitterte er vor Angst. Er befahl seinem Waffenträger: "Zieh dein Schwert und töte mich, sonst werden diese Unbeschnittenen ihren Spott mit mir treiben." Aber der Waffenträger scheute sich und wollte es nicht tun. Da nahm Saul sein Schwert und stürzte sich hinein. Als der Waffenträger sah, dass Saul tot war, stürzte auch er sich ins Schwert und starb. So starben Saul und seine 3 Söhne. Das war das Ende seines Königshauses. Als die israelitischen Bewohner der Jezreel-Ebene erfuhren, dass das Heer geschlagen und Saul mit seinen Söhnen gefallen war, verließen sie ihre Wohnorte und flohen. Die Philister rückten nach und nahmen die Städte in Besitz. Am Tag nach der Schlacht plünderten die Philister die Gefallenen aus. Dabei fanden sie Saul und seine Söhne auf dem Gilboa-Gebirge. Sie zogen Saul aus und nahmen seinen Kopf und seine Rüstung. Beides ließen sie durch Boten in ihrem ganzen Gebiet herumzeigen. So verkündeten sie ihren Götzen und ihrem Volk die Siegesnachricht. Dann legten sie die Rüstung in den Tempel eines ihrer Götter. Den Kopf Sauls brachten sie am Tempel ihres Gottes Dagon an. Als die Bewohner von Jabesch in Gilead alles erfuhren, was die Philister mit Saul gemacht hatten, brachen alle kriegstüchtigen Männer auf. Sie holten die Leichname Sauls und seiner Söhne nach Jabesch, begruben die Gebeine unter der Eiche ihrer Stadt und fasteten zur Trauer eine ganze Woche lang. Saul fand den Tod, weil er dem Herrn untreu geworden war. Er hatte seine Weisungen nicht befolgt und sogar eine Totenbeschwörerin befragt, anstatt sich an den Herrn zu wenden. Darum ließ der Herr ihn sterben und machte an seiner Stelle David, den Sohn von Isai, zum König. David wird König über Israel. Ganz Israel kam zu David nach Hebron. Die Leute sagten zu ihm: "Du bist doch unser Eigenfleisch und Blut. Schon früher, als Saul noch König war, hast du das Heer Israels im Krieg angeführt. Und der Herr, dein Gott, hat dir zugesagt, du bist der Mann, der künftig mein Volk Israel führen und schützen soll. Du wirst der Anführer Israels sein. So sagten alle Ältesten Israels, die zu König David nach Hebron gekommen waren. David schloss dort in Hebron einen Vertrag mit ihnen und sie riefen den Herrn als Zeugen dafür an. Daraufhin salbten sie David zum König über Israel, so wie der Herr es durch Samuel angeordnet hatte. David erobert Jerusalem und macht es zu seiner Hauptstadt. Dann zog David mit allen Männern Israels vor die Stadt Jerusalem, die damals Jebus hieß. Dort wohnten die Jebusiter. Sie riefen David zu: Diese Festung wirst du nicht einnehmen. Trotzdem eroberte er die Festung Zion und sie wurde die Stadt Davids. David hatte nämlich zu seinen Leuten gesagt: Wer den ersten Jebusiter erschlägt, soll Heerführer werden. Da stieg Joab, der Sohn der Zeruja, als erster in die Stadt hinauf und er wurde Davids Heerführer. David machte die Festung zu seiner Residenz, darum nannte man sie Davidsstadt. Er baute sie ringsum aus, vom Millo aus in der ganzen Runde. Joab stellte den Rest der Stadt wieder her. David wurde immer mächtiger und der Herr, der Herrscher der Welt, stand ihm bei. Wir lesen aus Apostelgeschichte Kapitel 27 ab Vers 39 bis Kapitel 28 Vers 15. Schiffbruch. Bei Tagesanbruch sahen die Seeleute eine Küste, die ihnen unbekannt war. Doch entdeckten sie eine Bucht mit einem flachen Strand und wollten versuchen, das Schiff dort auf Grund zu setzen. Sie kappten die Ankertaue, ließen die Anker im Meer zurück und machten zugleich die Steuerruder klar. Dann hissten sie das Vordersegel und als das Schiff im Wind wieder Fahrt machte, hielten sie auf die Küste zu. Sie liefen jedoch auf eine Sandbank auf. Der Bug rammte sich so fest ein, dass das Schiff nicht wieder flott zu machen war und das Hinterdeck zerbrach unter der Wucht der Wellen. Da beschlossen die Soldaten, alle Gefangenen zu töten, damit keiner durch Schwimmen entkommen könne. Aber der Hauptmann wollte Paulus retten und verhinderte es. Er befahl den Schwimmern, sie sollten als Erste über Bord springen und das Land zu erreichen suchen. Die übrigen sollten sich Planken und anderen Frackteilen anvertrauen, und so kamen alle unversehrt an Land. Auf der Insel Malta. Nach unserer Rettung erfuhren wir, dass die Insel Malta hieß. Die Eingeborenen, keine Griechen, waren überaus freundlich zu uns. Sie machten ein offenes Feuer und holten uns alle dorthin, denn es hatte angefangen zu regnen und es war kalt. Paulus raffte ein Bündel Reisig zusammen und warf es in die Flammen. Da schoss eine Schlange heraus und biss sich an seiner Hand fest. Die Hitze hatte sie aufgescheucht. Die Eingeborenen sahen die Schlange an seiner Hand und sagten: Der Mann muss ein Mörder sein, aus dem Meer hat er sich gerettet, aber jetzt fordert die Rachegöttin sein Leben. Doch Paulus schüttelte die Schlange ins Feuer und es geschah ihm nichts. Die Leute warteten darauf, dass er langsam anschwellen oder plötzlich tot umfallen würde. Nachdem sie ihn aber eine Zeit lang beobachtet hatten und nichts dergleichen geschah, änderten sie ihre Meinung und sagten, er sei ein Gott. In der Nähe der Stelle, an der wir uns befanden, hatte der Angesehenste unter den Leuten der Insel, Publius, seine Besitzungen. Er nahm uns freundlich auf und wir waren für 3 Tage seine Gäste. Sein Vater hatte die Ruhe und lag mit Fieber im Bett. Paulus ging zu ihm ins Zimmer, betete über ihm, legte ihm die Hände auf und machte ihn gesund. Darauf kamen auch alle anderen Kranken der Insel und ließen sich heilen. Sie überschütteten uns mit ehrenvollen Geschenken und bei der Abfahrt brachten sie uns alles, was wir für die Reise brauchten. Psalm 8. Gottes Hoheit und die Würde des Menschen. Ein Lied Davids, zu begleiten auf gattitischem Instrument. Herr, unser Herrscher, groß ist dein Ruhm auf der ganzen Erde. Deine Hoheit reicht höher als der Himmel. Aus dem Lobpreis der Schwachen und Hilflosen baust du eine Mauer, an der deine Widersacher und Feinde zu Fall kommen. Ich bestaune den Himmel, das Werk deiner Hände, den Mond und alle die Sterne, die du geschaffen hast. Wie klein ist da der Mensch, wie gering und unbedeutend. Und doch gibst du dich mit ihm ab und kümmerst dich um ihn. Ja, du hast ihm Macht und Würde verliehen, es fehlt nicht viel und er wäre wie du. Du hast ihn zum Herrscher gemacht über deine Geschöpfe, alles hast du ihm unterstellt. Die Schafe, Ziegen und Rinder, die Wildtiere im Feld und Wald, die Vögel in der Luft und die Fische im Wasser, die Kleinen und die Großen, alles, was die Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, groß ist dein Ruhm auf der ganzen Erde. Aus Sprüche Kapitel 18, die Verse 23 und 24. Der Arme bittet höflich und bescheiden, der Reiche antwortet abweisend und barsch. Sogenannte Freunde können dich ruinieren, aber ein echter Freund hält fester zu dir als ein Bruder. Das war der Bibeltext für heute. Ich möchte euch noch die Losung mitgeben aus Psalm 95, Vers 6. Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Und aus 1. Timotheus 1, Vers 17. Ehre und Herrlichkeit sei dem König der Ewigkeit, dem unvergänglichen, unsichtbaren und einzigen Gott in alle Ewigkeit. Und damit wünsche ich euch heute einen ganz gesegneten Montag, einen guten Start in diese neue Woche. Und wenn ihr wollt, dann hört auch morgen wieder rein. Wir lesen weiter. Bis dann. Tschüss.